Moin aus Hamburg, es ist Dienstag, der 25. Februar, Dienstag, das heißt, es ist Zeit für eine neue Folge von Carbon und Laktat, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von trimark.de. Mein Name ist Nils Fließart und bei mir sitzt der Kollege
Jan Grüneberg.
Moin Jan, lass uns über Triathlon reden.
Ja, so wie jeden Dienstag.
Ja, wir müssen. Ich finde es gerade so eine Phase, in der es fast unerträglich ist, dass es noch nicht losgegangen ist.
So ein bisschen ist es ja schon losgegangen, aber
ja,
ist alles, man sagt ja immer so schön, es steht alles in den Startlöchern. Das tut es. Am Wochenende ist das erste große Rennen, was ansteht mit dem Ironman Neuseeland, wo wir gleich noch ausführlich drüber sprechen werden.
Ja.
Und dann kann man schon wieder sagen, die Triathlon-Saison nimmt Fahrt auf.
Genau, und dann ist sie schon ganz schnell wieder vorbei. Das ist ja tatsächlich so, sie ist ja wirklich immer schnell vorbei. Aber nein, der Profizirkus, das muss man ja tatsächlich sagen, es ist ja wirklich absurd, wie lang sich das zieht. Wir werden gleich auch noch ein bisschen über Pläne reden von Profis. Das sickert jetzt ja alles so rein, wer wo, wann, wie starten will. Und alle wollen ganz bis zum Ende durchziehen, hat man so das Gefühl. Und das ist auch gut, haben wir viel zu erzählen und wir können kaum erwarten, dass es losgeht. Aber bevor wir das heute machen hier, machen wir erstmal nochmal ein bisschen Werbung. Der Partner der heutigen Episode ist nämlich NordVPN. Ihr kennt das, ne? Ihr seid unterwegs, ihr braucht WLAN, ihr müsst euch einloggen irgendwo und habt so ein ganz mieses Gefühl dabei. Ne? Unsicheres Netzwerk steht dann da und ist die Gefahr einfach da, dass Daten abgegriffen werden und dass man abgezogen wird. Das alles passiert nicht, wenn ihr Kunde von NordVPN seid, denn NordVPN kann euch diese Last nehmen, dieses Unsicherheitsgefühl. Indem ihr nämlich ein virtuelles, privates Netzwerk nutzt. VPN. NordVPN macht das möglich. Und zwar, indem der komplette Datenverkehr, den ihr erzeugt, mit dem, das, was ihr so treibt im Internet, wie durch einen Tunnel verschlüsselt wird, inklusive eurer IP-Adresse, also eurer Online-Identität. Das bleibt verborgen und niemand hat die Möglichkeit, an so einem öffentlichen Hotspot eure Daten abzugreifen. Außerdem, ne, das ist so der eine große Komponente ist das Thema Sicherheit. Außerdem hilft dir aber NordVPN noch, wenn du zum Beispiel Sportfan bist und im Ausland unterwegs bist, als Triathlet oder als was auch immer und du willst aber unbedingt noch einen Stream dir noch reinziehen, den es zu Hause gibt. Und du bist aber nun im Ausland, dann hilft dir NordVPN. Dann kannst du nämlich auf die ganzen Inhalte, die du zu Hause auch hast, kannst du auch von überall auf der Welt zugreifen und sie stehen dir zur Verfügung. Verpasse also nichts mehr und das alles geht, wenn man, ja, das mal ausprobiert bei NordVPN. Wenn ihr daran Interesse habt, dann macht das und schaut am besten auf nordvpn.com/trimark. Trimark zusammengeschrieben. Da guckt ihr vorbei und da bekommt ihr nämlich ein fantastisches Angebot serviert mit starkem Rabatt und 4 extra Monaten, wenn ihr da einsteigt. Und das Ganze übrigens völlig risikofrei, denn es gibt eine 30-Tage Geld-Zurück-Garantie. Also mal ausprobieren, nordvpn.com/trimark und sicher im Netz unterwegs sein. Ja, wir haben es gesagt. Es sind ein paar Pläne reingeflattert. Es ist ja jetzt quasi so, langsam kriegt man ein ganz gutes Bild, wer geht wo an Start und wer will wo seine Quali holen und wer ist bei den großen Rennen unterwegs. Ja, Patrick Lange hat zugeschlagen sozusagen und hat es veröffentlicht. Ne? War einer so der von den Topstars, kann man sagen, einer der letzten, der es jetzt rausgelassen hat?
Ich glaube ja, die meisten waren schon ein bisschen offener bisher und haben schon viel verraten. Sam Laidlaw hat ja auch schon sehr früh, glaube ich, schon vor einem Monat oder so bekannt gegeben, wo er starten wird. Und aber alle bis auf den Weltmeister.
Er hat sich noch ein bisschen Zeit gelassen. Was er ja schon ganz früh gesagt hat, war T100, macht ihr gerne, habe ich kein Interesse dran, weiß ich noch, auf Hawaii hat er so gesagt, also, kein Interesse, nach wie vor nicht. Nein, er konzentriert sich voll und ganz auf das Thema Ironman und zwar mit einer sehr interessanten Kombi, die er nicht exklusiv hat, sagen wir mal so. Also, jetzt lange Rede, kurzer Sinn, die Saison startet für Patrick Lange beim Ironman 70.3 Oceanside, dann macht er den Ironman Texas. Er macht den Ironman Frankfurt. Da reden wir gleich mal im Detail noch drüber. Und dann die beiden Weltmeisterschaften. Ironman WM in Nizza und Ironman 70.3 WM Marbella. Und Vielleicht fangen wir das mal, wir können es ja mal von hinten anfangen. Das war das, was ich vorhin auch meinte, dass ganz für viele es echt eine lange Saison wird, also für die T100-Athleten ja sowieso. Aber es haben auffällig viele von den, ja, nennen wir es mal Langdistanz-Stars, dann doch jetzt die 73-WM auf dem Programm.
Ja, bei Patrick Lange 73-WM, ich weiß gar nicht, ob er überhaupt schon mal bei einer gestartet ist.
Das ist eine gute Frage. Ich guck das nach.
Guck das doch mal nach in der Zwischenzeit.
Und du erzählst uns was.
Ja, also ich würde sagen, so von seinem, wie nennt man es, Athletenprofil, von seinem Stärken-Schwächen-Profil ist es auf jeden Fall ein Kurs, der ihm entgegenkommen kann. Es ist eine hügelige Radstrecke, wo man ja auch schon in Nizza gesehen hat, dass ihm das liegt und dass er da vorne mitspielen kann, auch vor allem, weil er einfach ein sehr kleiner und sehr leichter Athlet ist. Laufen kann er sowieso, das kann er auch gut über einen Halbmarathon. Die Frage ist nur halt, wie er mit den Spezialisten mithalten kann. Weil die sind ja schon doch mal deutlich mehr auf Mitteldistanz getrimmt. Patrick Lange ist natürlich Langdistanz-Spezialist. Ist auf jeden Fall ein cooler Kurs und eine Location für ihn. Und er muss sich natürlich auch erstmal qualifizieren. Du hast gesagt, den Ironman 73 Oceanside hat er sich ausgesucht, so wie im vergangenen Jahr auch, wo er ja mit den Bedingungen da auch gar nicht zurechtgekommen ist.
Das stimmt. Da war es frisch. Also war es richtig kalt beim Radfahren.
Ja, und das Wasser auch, ich glaube Wassertemperatur waren 14 Grad oder so und damit ist er schon nicht zurechtgekommen, meinte er dann hinterher und auf dem Rad ist er dann einfach nicht warm geworden. Das kann natürlich in diesem Jahr wieder passieren oder es kommt ganz anders. Ich glaube, er hat sich auch noch so eine kleine Hintertür offen gelassen, denn ich meine, er hat tendiert auch entweder zum Ironman 73 Eagleman oder zum 73 Warschau, falls es in Oceanside noch nicht mit der Quali klappen sollte, um dann noch ein Slot für Marbella zu holen.
Ja, ich habe gerade mal nachgeguckt und tatsächlich war das echt was ich nicht auf dem Schirm hatte. 2014 DNF bei der 73 WM und 2015 ist er 30. geworden. Und dann ging es ja los, ne? 2016 war ja so, da ging es los mit dem Patrick Lange, den wir jetzt in Erinnerung haben, wenn wir an Patrick Lange denken, der Langdistanz Lange sozusagen, ne? Natürlich hat er auch immer zwischendrin noch 73-Rennen gemacht, aber dann 2016 eben sein erster Ironman Sieg gleich in Texas und dann Platz 3 auf Hawaii und der Rest ist Triathlon-Geschichte. Es gibt eine 73-WM-Vergangenheit, aber tatsächlich ist die schon ein bisschen
fast
her.
Fast 10 Jahre das letzte Mal.
Ja. Und jetzt springen wir wieder ganz an den Anfang. Ironman 73 Oceanside ist natürlich ein richtiger Kracher. Also da geht's dann schon los. Die Startliste ist noch nicht raus, aber man kriegt es ja sozusagen rechts und links ja mit, wer ja alles so sagt, 73 Oceanside ist unser Start. Da gehen wir rein, da sind wir dabei und das ist da sind einige Namen, die man jetzt schon sagen kann, wer fällt uns alles ein? Die Norweger starten.
Haben schon ganz früh auch verkündet, dass sie den machen werden. Sam Long hat schon zugesagt.
Morgan Pearson fällt mir noch ein.
Sanders glaube ich auch.
Sanders meine ich auch. Und es werden einige dabei sein und das nutzen. Bei den Frauen wird es auch, das wird alles voll. Und ich bin wirklich, freue mich wirklich auf die Startlisten. Wir haben das jetzt ja auch schon die letzten Wochen immer mal diskutiert. Deswegen finde ich es auch gut, dass jetzt alle das so langsam rauslassen, wo sie am Start sind. Weil ich finde dann immer, wenn man dann die, das dann so serviert bekommt, wer ist da alles am Start, dann kann man halt auch, ja, sich vorfreuen. Also nicht nur, dass wir dann hier was zu erzählen haben und spekulieren können, aber das ist ganz interessant. Da hat ja Ironman wir haben es hier auch schon mal besprochen, dieses Ampelsystem eingeführt, bei denen, wo man das sehen kann. Und es ist tatsächlich so, dass, und das ist neu tatsächlich, man eben sehr früh sehen kann, sind die Rennen quasi für die Profis schon ausverkauft, obwohl eigentlich der Zeitraum noch offen wäre. Und da geht's jetzt immer mehr zu. Also wir haben jetzt eben tatsächlich den Ironman New Zealand, aber der ist natürlich, der ist jetzt einfach closed, weil einfach der Zeitraum gekommen ist. Aber Ironman 73 Oceanside geht nichts mehr, kann man sich nicht mehr anmelden. Texas geht nichts mehr. Ironman 73 St. George geht nichts mehr. Sogar solche Rennen wie jetzt der Ironman 73 Venedig wird langsam knapp. Und Südafrika auch schon fast ausgebucht sozusagen. Und das bedeutet ja immer, dass wir auch da mit riesigen Profistartfeldern rechnen können. Weil, ja, wenn es jetzt schon klar ist, sozusagen, dass die Kapazitätsgrenze erreicht ist, bevor der Anmeldezeitraum abgelaufen ist, dann wird's voll.
Ja, wir hatten das ja schon im vergangenen Jahr, als dann die ersten Rennen der Pro Series gestartet sind. Das war ja dann auch damals Oceanside und Texas,
ja,
wo dann auf einmal irgendwie 70 Männer oder so auf der Profi-Startliste standen.
Ja, und teilweise sogar noch mehr, glaube ich. Ja, ne?
Ich glaube, Ironman ist auch sehr hinterher, das alles irgendwie zu regulieren und da auch faire Bedingungen halt walten zu lassen. Deswegen ist es wahrscheinlich so, dass diese, ja, vielleicht sind doch gar nicht mehr so viele Slots übrig für Profis wie noch im vergangenen Jahr, könnte ich mir vorstellen.
Doch, also es gibt ja, also es gibt rund, das hat Ironman jetzt dann auch, ich habe da mal nachgefragt, auch dieses Jahr, weil mir das auch nicht klar war. Ich wusste nur, wie du gerade schon gesagt hast, im letzten Jahr gab es eben diese Probleme. Auf einmal waren die Rennen zu und dann hatte sich der eine oder andere Star, sage ich jetzt mal, noch nicht entschlossen, ja, und war dann überrascht, dass er auf einmal sich da nicht mehr anmelden konnte, weil früher war das, glaube ich, so gang und gäbe. Da hat man sich einfach auf irgendeine Liste draufgeschrieben und fertig. Und man, also es war, da konnte man immer relativ wenig auf die Startlisten geben. So, und jetzt ist das, glaube ich, alles ein bisschen mehr reglementiert. Die wissen vorher, okay, jetzt wird es langsam eng. Die kennen die Zeiträume, wann man sich anmelden kann und so weiter. Und ich glaube tatsächlich, ich habe noch nichts gehört, dass es jetzt irgendwie zu so einem Fall gekommen wäre, wo einer gesagt hat, oh, da wollte ich mich anmelden, aber dann war die Anmeldung über Nacht oder wie auch immer und dann konnte ich nicht mehr. Und morgens war schon alles weg. Das sieht jetzt da nicht nach aus, dass, ne, man sieht ja jetzt hier durch die, und dass das nicht das Problem sein wird. Aber ja, diese Riesenfelder, das weiß Ironman natürlich immer nicht vorher, wie viele, letztendlich wie groß der Bedarf wäre bei den Profis. Mhm. Aber die Anzahl der Profis, die richtet, das ist auch total individuell. Das ist auch nicht bei jedem Rennen gleich. Das richtet sich nach der Feldgröße insgesamt, aber auch nach so Sachen, wann begegnen die sich dann mit den Age-Groupern, ne, und so weiter. Also davon müssen die das so ein bisschen abhängig machen, wie groß sie dann das Profifeld machen auch und so weiter. Das spielen da ganz verschiedene Faktoren mit rein und dann wird es entschieden. Und dann, so heißt es, so war die Antwort von Ironman, gibt es auch keine Ausnahmen. Es gibt die Kapazität, die der Rennveranstalter vor Ort sagt, das ist die Kapazität und dann ist das auch so. Und dann kann anrufen, wer will.
Ist nicht so wie bei der Challenge Rot, dass Anna Haug zwei Wochen vorher sagt, ah, ich würde doch gern starten.
Ja, das ist zumindest, sagen wir mal so, es ist offiziell so. Ja. Ich glaube tatsächlich, es gibt dann schon immer noch Mittel und Wege, vor allem wenn dann so auch lokale Champions oder die Vorjahressiegerinnen und Sieger oder der Weltmeister dann doch sagt, ich möchte noch hin. Ich glaube dann, vielleicht findet man dann immer noch einen Weg. Aber offiziell gibt es halt diese Regeln und ich bin extrem gespannt auf die Startlisten, weil das ist natürlich, Oceanside ist gar nicht der Auftakt der Pro Series. Da kommen ja noch zwei Rennen davor, der 73 Geelong und eben der Ironman South Africa. Aber ja, da wird es auch schon hoch hergehen.
Auf jeden
Fall. Und ja, jetzt ist es bald soweit. Ja, ein paar Wochen geht es dann tatsächlich noch.
Noch ein knapper Monat, aber.
Ja. Also genau, und Texas haben wir angesprochen. Texas natürlich für Patrick Lange, ja, das ist ein Selbstläufer mittlerweile, ja, ne? Das ist sein.
Das hat mich schon gar nicht mehr verwundert, dass er.
Nee, das ist sein Rennen. Oceanside tatsächlich hat mich dahingehend gewundert, dass er dich das jetzt nochmal gibt, so, weil das eigentlich ja nicht unbedingt so auch so sein, weiß nicht, so vom Profil her. Also so vom früh im Jahr kaltes Wasser, eigentlich das, was er nicht so gut fand dieses Jahr alles. Er ist ja einer, der stabil mit der Hitze umgehen kann und so weiter, aber ich glaube, das ist dann, ja, möglicherweise auch einfach, ja, bleibt er vermutlich auch einfach da, ne, in der Zeit. Dann ist das so ein Amerika-Camp und dann funktioniert das ja auch so. War ja letztes Jahr im Prinzip auch so.
Ist ja auch nochmal so ein guter Hit-Out, nochmal ein guter Test davor, irgendwie, wie viele Wochen sind das? 3 Wochen vom Ironman Texas, also eigentlich ein optimaler Zeitpunkt, um nochmal so ein Testrennen zu machen.
Ja. Ja, und dann natürlich, wenn man sich die Anzahl der Rennen anguckt, dann ist natürlich klar, die Pro Series ist natürlich dann was, auf was dann auch geguckt wird. Na, das ist halt jetzt bei ganz, ganz vielen, die einfach dann wirklich sich auch entschieden haben, ne, und einfach gesagt haben, wo habe ich die besseren Karten? Wo sehe ich für mich die bessere Chance, ja, letztendlich eine zufriedenstellende Saison hinzulegen. Wir haben das gerade im Vergleich in der neuen Triathlon, die jetzt im Handel ist, haben wir uns einfach mal die Serien nebeneinander gelegt, T100 und Ironman Pro Series, und geguckt, ja, was gibt's, was muss man machen, ne? Wie viele Rennen hier, wie viele Rennen da, und wenn man das mal alles zusammenzählt, ich meine, bei Ironman ist es natürlich so, dass es bei jedem Rennen dann auch unterschiedlich, es gibt unterschiedliche Kategorien von Rennen und unterschiedliche Preisgelder, aber man kann das immer ganz gut sehen jetzt, wo die Pros sich anmelden, das sind dann häufig die, wo es dann halt eben auch ja, ein bisschen mehr zu verdienen gibt. Und wenn man das gut macht, wenn man da die richtigen Rennen sich aussucht und auch gute Chancen hat, bei den Weltmeisterschaften gut abzuschneiden, dann kannst du am Ende wahrscheinlich bei der Pro Series sogar mehr verdienen als auf der T100 Tour. Und ja, deswegen sind halt eben Kontinentalmeisterschaften sind gefragt, ne? Und da ist dann eben sowas wie, ja, wie Texas, wie Frankfurt. Die bringen da natürlich ein bisschen mehr Kohle. Und ja, ich glaube einfach auch, dass so Athleten wie Patrick Lange, die sich ja erstens vor wenigen fürchten müssen, so, ne? Also es geht auch nicht mehr um, ich muss jetzt hier irgendwie noch den Slot holen und so weiter, und solche Berechnungen und sowas spielen ja alles keine Rolle. Über Texas haben wir vorhin schon gesprochen, das ist sein Ding, da hat er gewonnen, da ist sein Langdistanzstern aufgegangen, und das will er wiederholen, auch jetzt nach der unglücklichen Nummer, dass er als Zweiter durchs Ziel gegangen ist, hinter einem mexikanischen Athleten, der gedopt war und ja, erst im Nachhinein diesen Platz ja erst wieder bekommen hat, den Sieg, der ihm gebührt hat. Ja, das soll dies Jahr anders werden, dann Frankfurt und dann eben, ja, die großen Weltmeisterschaften, Nizza allen voran. Zweiten Platz, den möchte er nicht normal. Diesmal möchte er zeigen, dass das Feuer unter Dach und Fach bringt. Und ja, da werden wir noch so oft drüber reden dieses Jahr.
Ja.
Das brauchen wir jetzt noch nicht machen. Nee. Aber interessante, ja, eigentlich relativ straightforward, oder? Die, so der Kalender, so war keine große Überraschung drin.
Nee. Man hat ja immer noch ein bisschen spekuliert, macht er Frankfurt, macht er Rot?
Ja.
Er hat sich wieder für Frankfurt entschieden, wahrscheinlich, weil er immer noch eine Rechnung offen hat. Wissen wir alle bestens Bescheid. Aber, ja.
Aber das ist doch kurios, oder, mit Frankfurt? Ich meine, dass er da einfach auch, dass er da das nicht hinbekommen hat bisher.
Dieses Jahr kriegt das hin.
Ja, das sagt mal Magnus Detlef und den Norwegern.
Ja, aber also ein Rennen ist ja nicht nur über den Sieg definiert. So, ich glaube, er kriegt es hin, ein gutes Rennen abzuliefern, ohne Magen-Darm-Beschwerden, ohne einen Plattfuß, ohne Rückenprobleme und einfach mal ein solides Rennen in Frankfurt. Ich glaube, das wäre ihm auch sehr gegönnt.
Das könnte ja nur er uns beantworten, ob das so, also ob das ihm, weil du sagst, die Definition von Erfolg, ich glaube, dass für Patrick Lange in Frankfurt nur der Sieg zählt. Das ist alles andere, klar, ich meine, man könnte jetzt sagen, wenn alles das, was du aufgezählt hast, wenn das so läuft, dann ist natürlich an ihm auch schwer vorbeizukommen, ne? Wenn er dann so einen Tag hat, dann wird der Sieg auch über ihn gehen. Und ich habe ihn ja auch letztes Jahr. Wir haben ja Prognosen angestellt und so, und ich konnte es mir nicht vorstellen, dass es nicht Patrick Lange wird. Ja. Und ja, der Tag war, wie er selber gesagt hat, nach 100 Metern im Schwimmen war der Tag gelaufen eigentlich. Also von daher, ja, wir werden sehen. Lange Saison. Vor allen Dingen dann, ja, ab Sommer, dann geht es richtig zur Sache. Und Sommer ist auch das Stichwort, das andere große Rennen in Deutschland. Nein, da würden wir der Challenge Rot, das wäre zu klein, wenn man sagen würde, das andere große Rennen. Das Rennen, die Challenge Rot, weltweit beachtet für seinen Legendenstatus und für das, was da aufgebaut wurde. Und diesen Legendenstatus möchte sich jemand aus der Nähe angucken, der bisher noch keine Langdistanz gemacht hat. Frederik Funk.
So ist es. Heimrennen eigentlich. Wurde ja in München geboren, hat lange in Nürnberg gewohnt. Ist ein echter Bayer.
Ja.
Ich hoffe, ich habe keinen verärgert.
Franke dann eher, glaube ich, ne? ja, und ich habe es vorhin noch mal nachgeguckt. Seinen allerersten Triathlon hat er in Rot gemacht, bei der Junior Challenge. Ist auch irgendwie süß, ne? Also, und jetzt.
Gibt's die eigentlich noch?
Ja. Ich glaube schon im Vorfeld, im Programm. Ich weiß nicht, ob es noch so heißt, aber es gab immer noch im Vorfeld auf jeden Fall. Und ja, es soll neben der großen T100-Reise, die er antreten will dieses Jahr. Er hat sich ja qualifiziert dafür, weil er unter die Top 10 gekommen ist, automatisch einen Vertrag angeboten bekommen, den er angenommen hat, will er das Langdistanzabenteuer in Angriff nehmen und hat sich dafür rot ausgesucht und hat auch interessante Aussagen dazu getroffen, finde ich. Also er will sehen, um was es geht. Also nicht nur das Ding irgendwie so sicherheitsmäßig nach Hause bringen, sondern er will schon gucken, was er kann, einfach als Langdistanzathlet. Ne? Wir haben ja schon oft und lange darüber geredet, dass dieser Moment ja irgendwann wahrscheinlich noch kommen wird. Und man kann natürlich immer viel spekulieren über das Potenzial irgendwie, wenn man dann hochrechnen will von 73 und so weiter. Aber ich finde den Mut, mit dem er da rangeht und sagt einfach so, ja, jetzt will ich aber auch hier, na, ich will auch ein bisschen, den Wortlaut kriege ich nicht mehr zusammen, aber so nach dem Motto, so zwischen Sieg und Absteigen ist alles drin.
Ich habe ja mit ihm vergangene Woche gesprochen und dann meinte er auch, dass er eigentlich schon im vergangenen Jahr eine Langdistanz machen wollte und für ihn war es immer klar, dass es die Challenge Rot wird, dass das Rennen seine erste Langdistanz wird, einfach wegen des Hintergrunds und weil es sein Heimrennen ist und weil seine Eltern auch beide schon da gestartet sind und gute Ergebnisse eingefahren haben. Und er hat sich letztes Jahr schon bereit gefühlt, auch ja physiologisch, dass er diese Distanz einfach gut bewältigen kann. Und dann kam halt die T100 Tour und dann hat er sich lieber dafür entschieden, was ja auch eine komplett legitime und auch vernünftige Entscheidung war, würde ich sagen. Und jetzt war es aber klar, dieses Jahr wird es dann rot sein und er erwartet alles zwischen Sieg und komplettem Blow-up.
Ja.
Das war's.
Das ist natürlich aber auch schon echt eine gute Aussage, ne? Bei der ersten Langdistanz vom Sieg zu reden, ist mutig, aber das ist auch wahrscheinlich der Mut, den man auch dann auch braucht, um auch ein richtig gutes Ergebnis dahin hinlegen zu können.
Ja, also für was anderes musst du da nicht anreisen.
Naja, man kann ja auch sagen, es gibt noch das andere Modell. Ne? Man kann auch sagen, irgendwie so, ja, ist meine erste Langdistanz, ich bin gekommen, um zu lernen und so weiter. Erstmal ausprobieren. Ja, ist schon langweilig, das ist richtig. Aber ja, ich meine, Frederik Funk ist eine Radrakete. Das ist gefordert auf dem Kurs auf jeden Fall. Ne? Da
das meinte er auch, er hat schon mal überlegt, ob er da in der Staffel startet und dann halt eine lange Radausfahrt rausmacht. Aber dann meinte er, nee.
Das kannst du auch nicht
das
machen.
Das erste Mal Solarer Berg kann ich nicht in der Staffel machen.
Absolut richtig. Also absolut richtig. Ich meine, das ist, das ist jeder, der es noch nicht gemacht hat, kann das nur erahnen, aber es ist in Wahrheit noch viel, viel krasser, darüber zu fahren, als man sich das jemals ausgemalt hat. Und das ist einfach was, das ich glaube ich auch, muss man sich einfach im Rennen geben und dann einfach auch in der richtigen Konstellation. Kann natürlich jeder machen, wie er will, aber ich kann das sehr, sehr, sehr gut nachvollziehen, dass er diesen Weg gewählt hat. Ja. Und du hast es gesagt, irgendwie so, er selber auch Rotvergangenheit ist schon als auch schon als Einlaufkind schon unterwegs gewesen. Also wie die Finishline aussieht, die Finishline sieht natürlich jetzt anders aus, aber er weiß, wie sich es anfühlt, in Rot über den Teppich zu laufen. Ja, freue ich mich mega drauf. Bin sehr gespannt, wer sich da alles noch zugesellt. Es wird ja jetzt so tröpfchenweise wird es verkündet dieses Jahr. Wir werden sehen, wie lange sich das noch zieht. Wie viel da noch kommen. Potenzial ist auf jeden Fall noch, da, wenn noch ein großes Feld noch zusammenkommt. Aber allein aus deutscher Sicht ist es natürlich jetzt auch schon spannend.
Ja, auf jeden Fall. Also jetzt ist schon ein solides Starterfeld, würde ich sagen. Und es ist ja noch lange nicht jeder Athlet verkündet. Heute sind ja nochmal zwei Ankündigungen rausgekommen. Einmal Aaron Royal und Jesper Svensson, der ja 2019, glaube ich, schon Zweiter geworden ist, Svensson. Ja. Aaron Royal macht seine erste Langdistanz auch in Rot, wo man eigentlich denkt, der hat doch bestimmt schon mal eine Langdistanz gemacht. Aber
Langdistanz sind halt, ich weiß gar nicht, habe ich es vorhin schon gesagt, es gibt ungefähr 1000 Profis, also 1000 Ironman-Profis, also bei Ironman rund 1000 Profis, könnten bei Ironman starten, wie das jetzt, also sagen wir mal ungefähr, das ist so die Menge. Aber ja, Langdistanz, zumindest ganz vorne sind es natürlich dann deutlich weniger.
Aber allein das für das Duell Stratmann gegen Funk lohnt sich das jetzt schon einzuschalten.
Absolut, ja. Ich meine, aus deutscher Sicht, also und auch mit der deutschen Brille kannst du ja jedes Rennen gucken. Also das gilt ja auch für die T100. Ich meine, da ist ja immer alles geboten dann, ne? Also da sind ja insgesamt 7, ne, mit Caroline Pohle. Also 6 Männer und eine Frau unterwegs. da wird immer was geboten sein. Selbst weil natürlich wahrscheinlich nie alle außer beim Finale im selben Rennen starten werden. Ja, das ist ja natürlich dann auch schon so renntechnisch, ist ja auch dann schon ganz gut was zusammen, ne? Wenn man die T100 macht und sich eine Langdistanz für den Sommer vorgenommen hat. Das ist natürlich auch immer noch so. Das kriegt ja nicht jeder gleich gut hin, sagen wir mal so, ne? Ja. Diese auch sicherlich nicht langsamer gewordene T100 in diesem Jahr. Dafür spricht zumindest bei den Männern, dass eben halt viele Kurzdistanzler jetzt da hochgekommen sind, über die Hotshots und so weiter und nicht irgendwelche, sondern Chrome de la Chrome. Also wirklich richtig, richtig, richtig gut. Und auch, ja, ich meine, wenn man Aiden Wild jetzt schon gesehen hat, irgendwie so, das wird schon gut. Und ja, mit denen will er sich messen und gleichzeitig aber eben das Abenteuer Langdistanz angehen. Daumen sind gedrückt, dass das so vom Plan aufgeht.
Ja, er meint auf jeden Fall, dass der Fokus jetzt bis Rot nur auf der Challenge Rot liegt und erst danach auch das Training dann für die T100 wirklich angepasst wird. So, aber jetzt ist Fokus 100% auf Rot und
Naja, er wird aber wird ja trotzdem in Singapur starten müssen.
Vielleicht wird er starten müssen.
Damit sind wir auch noch. Das wird was noch zu beobachten sein wird. Ob das über.
Das ist ja dann aber auch immer noch ein anspruchsvolles Vorbereitungsrennen, würde ich sagen. Und
mehr als das. Also das wird brutal wieder von der Hitze und so weiter. Deswegen. Und wer da richtig raced, wird da auch richtig Körner lassen.
Man kann sich da auch die Saison schon ganz früh kaputt machen.
Ja. Das ist, da können wir gleich nochmal drauf. Das habe ich auch gehört so. Und das sagen tatsächlich auch viele. Und da ist eben die Frage, mit welchem Einsatz gehst du da an den Start? Und ich kann mir jetzt aber auch nicht vorstellen, dass es auf der einen Seite diese Vorgabe gibt, so, alle müssen nach Singapur und dann sind alle da quasi, aber keiner startet, weil alle einen gelben Schein haben. Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das, also ich glaube, so einfach macht die T100 da dann den Athleten das auch nicht. Mein Ziel ist klar, die wollen natürlich, dass es losgeht in Singapur und dass auch, das ist nicht so ein ausgewähltes, so, ja, ich fange irgendwann mal an im Laufe des Jahres, dass das eben nicht passiert, sondern dass die halt eben, ja, dass das erste Rennen halt schon knallt und da schon die Stars gegeneinander antreten. Und das funktioniert natürlich nicht, wenn die Hälfte sagt irgendwie, nö, lass mal, ich mach lieber erst später. Deswegen, ja, wir werden sehen. Wir werden sehen, aber Ausfälle wird es auf jeden Fall gehen. Dazu, dann gab es heute noch, es gab weitere News, Nico Mann, ein weiterer T100-Athlet, hat auch seinen Plan veröffentlicht.
So sieht's aus. Und auch natürlich, ja, du hast gesagt, T100-Athlet, also voller Fokus auf die T100-Tour, aber auch die 73-WM auf dem Schirm.
Ja. Allerdings dann eben anders als so Kandidaten wie Lange, Laidlow oder weiß ich, wen haben wir noch gehört, Magnus Ditlev, so die, wo ganz klar ist, dass da eben die Pro Series dahinter steht, ne? Wo auch die Wertung, das sieht jetzt bei Nico Mann nicht so aus, da gibt es halt T100 und wir haben vorhin drüber gesprochen, du hast gesagt Kraichgau. Genau, denn das darf man ja immer nie vergessen, man muss sich erstmal qualifizieren und so, das gibt es halt auch nicht geschenkt, sagen wir mal so. Und wer in Marbella dabei sein will, der muss sich vorher einen Slot sichern.
Ja, aber für Nico zählt nur die WM und der hat keinen Fokus auf Pro Series, weil natürlich, er ist T100-Athlet, kein Interesse an Punkten für die Pro Series. Kraichgau ist ja auch kein Pro Series-Rennen, aber Hauptsache Quali und dann voller Fokus auf Marbella.
Ganz genau. Und dann habe ich eben noch gesehen, Christian Höhenhaug hat auch seinen Plan veröffentlicht und ja, der sieht ganz ähnlich aus wie der von Patrick Lange. Also er startet allerdings erst in Texas, macht dann den von dir auch schon angesprochenen Eagleman, Frankfurt, Nizza, Marbella. Also Frankfurt kann man auch jetzt schon sagen, wird auch richtig, richtig, richtig gut. Hat er ja auch letztes Jahr schon gezeigt, dass ihm das Rennen offensichtlich liegt, war da lange gut dabei, dann am Ende nicht mehr ganz so gut, aber auch nicht komplett. Also er hat da auf jeden Fall Bezug zu, sagen wir mal so. Also das wird auf jeden Fall richtig gut. Rot, Frankfurt, der Sommer. Über Hamburg haben wir noch nicht so wahnsinnig viel gehört, aber da mache ich mir keine Sorgen, dass das als nationale Meisterschaft dann der Frauen da oder Kontinentalmeisterschaft, das heißt es dann ja, die Europameisterschaft, da gibt es Geld, da gibt es Preise, da gibt es Plätze, das wird attraktiv.
Auf jeden Fall. Wo wir gerade noch über Frankfurt geredet haben, die Norweger haben Frankfurt auch auf dem Zettel.
Absolut.
Also,
ja, ja. Da,
das ist quasi jetzt schon die erste Halbzeit der Weltmeisterschaft.
Ja, das ist halt das Interessante. Und jetzt würde man dann auch sagen, also natürlich ist Nizza auch was anderes als Frankfurt. Jetzt sind wir dann als Nizza und Frankfurt kann man jetzt auch nicht miteinander vergleichen. Aber wenn man dann sonst geguckt hat, wenn es nach Hawaii geht, dann kann man gar nichts draus ableiten, finde ich. Nee. So, und aber ja. Nizza ist dann auch nochmal wieder eine ganz andere Anforderung, die jetzt aber auch nicht mit Frankfurt zu vergleichen ist. Aber es sind auf jeden Fall die Protagonisten und dann ist es natürlich auch nicht mehr so ewig lange. Ne? Diesmal sind ja die Männer früher dran. Also von daher ist ja der Zeitraum auch dann nicht mehr so lange hin.
Es ist ja auch irgendwie so eine Saison, die sich sehr in Europa ballt für die Profimänner. Ne? Du hast die 73 WM in Marbella, du hast die Ironman WM in Nizza. Warum solltest du dann irgendwie noch im Frühjahr woanders hinfliegen, Übersee oder so, dir den Reiseaufwand geben, wenn du eigentlich ja schon ab April, Mai in Europa starten kannst? In Venedig ist ja auch das erste Pro-Series-Rennen dann in Europa. Du kannst ja komplett eigentlich hier bleiben und deinen Radius so gering wie möglich halten und dann ja voller Fokus.
Das könnte man machen. Ich überlege gerade, ja, Magnus Ditlev macht es anders. Hm. Der hat den 73 nicht Ocean Zeit, St. George mit drauf. Und bei dem ist es tatsächlich so, der nimmt halt nur wirklich die Meisterschaftsrennen mit. Ne? Also überall da, wo es richtig was zu verdienen gibt, da sehen wir ihn. Und und ich meine, wo Magnus Ditlev ist, da hagelt es auch Punkte in der Regel, sagen wir mal so. Naja, das wird interessant zu sehen. Genau, das kann man so machen. Stichwort Ironman, du hast es vorhin gesagt, am Wochenende ist es dann tatsächlich soweit. Der erste Ironman des Jahres in Neuseeland.
So ist es, bei uns sogar schon am Freitagabend. Die sind ja 12 Stunden vor.
Da bin ich raus, wenn du das sagst. Ich kann das immer nicht. Zeitumstellung ist mein Endgegner. Da wird er immer da verrechne ich mich grundsätzlich. Ja. Aber ja, wie gesagt, Ironman in New Zealand ist natürlich auch immer spektakulär. Immer alles, was auf Neuseeland irgendwie stattfindet in Neuseeland, ist immer schön anzugucken auch und so weiter. Und auch ein Traditionsrennen.
Das Ironman-Jahr letztes Jahr endet in Neuseeland und fängt in Neuseeland wieder an.
Ja. Und jetzt eben volle Pulle, Langdistanz. Allerdings muss man sagen, ja, eben dadurch, dass es nicht der Auftakt zur Pro-Series ist, ist es jetzt auch nicht gespickt, sagen wir mal, mit den ganz, ganz, ganz großen Namen.
Ja, aber wir haben zum Beispiel schon mal einen Peter Hemerick mit der Startnummer 1 auf der Startliste stehen. Also der ja auch in Rot starten wird, haben wir auch schon gehört. Cameron Worth steht drauf, bei dem man natürlich immer nicht weiß, ob er wirklich da sein wird oder nicht.
Aber ich muss dich korrigieren, Peter Hemerick hat die 10, nicht die 1.
Ah, die 10.
Mike Phillips hat die 1.
Ah, jetzt hätte ich den Titelverteidiger ist falsch, der Vorjahressieger.
Ja, aber natürlich, es sind immer noch interessante Namen dabei, aber hau ruhig raus, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Ja. Nee, Ben Hamilton haben wir noch, Weltranglisten 44. Wir haben Braden Curry steht noch drauf, aber der wird auf jeden Fall nicht starten, das hat er heute verkündet. Sein Schwimmcoach JR, John Rogers, legendärer Schwimmcoach, hat ihm geraten, lass es mal lieber sein. Was war der genaue Wortlaut?
Du hast gesagt, du wärst ein Idiot, wenn du bei dem Rennen starten würdest, weil einfach eben noch viel zu wenig Vorbereitung, noch nicht einfach da. Aber weil man kann es verstehen, ne? Für Braden Curry ist das natürlich irgendwie so ein persönliches Ding. Ja. Der will da natürlich starten in Neuseeland und will zeigen, was er kann. Aber ja, ich meine, wenn dir eine Legende sagt, du bist ein Idiot, wenn du da startest, dann muss man vielleicht auch einfach zuhören. Und genau das hat Braden Curry gemacht.
Du musst
einfach
nur zustimmen. Ja, Coach,
ich rufe an. Ja, ist gut. Ja, weiß ich auch nicht, warum. Ich kann mich darauf stellen. Ach, ich weiß auch nicht. Ja, gut. Nehme ich wieder runter. Ja.
Wir haben natürlich noch Joe Skipper.
Ja, hatte einen Unfall.
Ja.
Aber nicht auf seinem TT-Bike. Haben wir vorhin schon uns gerade gefragt, weil er das wieder gepostet hat und auch die Fans haben gleich gefragt, so, oh, alles wieder gut mit dem Rad. Nein, sein Rennrad ist zu Bruch gegangen. Ziemlich deutlich wohl auch. Aber ihm geht soweit gut. Ja. Ist frohen Mutes. Bin ich sehr, sehr, sehr gespannt. Nachdem wir von Joe Skipper ganz viel erwartet haben schon, dann eine Saison kam, wo gar nichts irgendwie zusammenging, gar nichts will ich jetzt nicht sagen, aber nicht so, auch nicht das, was er sich vorgestellt hat. Und da bin ich wirklich, wirklich gespannt, ob er das in den Griff gekriegt hat, ob er wieder oben angreifen kann, ob er nach wie vor dazugehört. Und auch so Leute wie Peter Hemmerich sind ja, die, ne, die erzählt man immer so mit auf, aber das sind ja die Leute, die dann garantiert unter den Top 5 auch landen. Garantiert ist auch ein großes Wort.
Vor allem
aber
bei Peter Hemmerich habe ich immer so das Gefühl, den hat man gar nicht auf dem Schirm. Und aber auch bei der T100 oder so, wenn man denkt, okay, Peter Hemmerich, dann denke ich eher an Langdistanz. Aber auch so auf der 100-Kilometer-Distanz oder Mitteldistanz ist der auch immer vorne mit dabei.
Ja.
Vor allem in Singapur, wo es ja eben anscheinend sehr gut liegt und wo er irgendwie immer aufs Podium kommt, obwohl man gar nicht mit ihm rechnet. Den sollte man immer mal auf dem Zettel haben.
Definitiv. Cameron Worth hat es schon gesagt, ist natürlich auch immer wieder interessant, wo steht er dann schon? Das ist ja auch schon mal die Quali ist ja auch, geht ja nicht immer nur über den Sieg. Ich weiß gar nicht, wie viel haben wir, wie viele Plätze? Finden wir raus.
Vier,
na siehst du. Bin ich gespannt. Hab mir viel von ihm angehört, so an Content, was es gab irgendwie. Ich verfolge das immer extrem gerne, weil, ja, ich finde ihn einfach nach wie vor sehr, sehr, sehr spannend. Und auch wie er das dann so macht, ne? Wie er dann sagt, ich hol's mir jetzt irgendwie die Quali, damit ich das dann so, ja, durchs Jahr hat er ja immer noch andere Sachen zu tun, ne? Mit seinem richtigen Job als Radfahrer.
Und aus Deutschland haben wir noch Lukas Stahl.
Genau. Einziger Deutscher auf der Liste, wenn ich das richtig gesehen habe, ne?
Ja.
Und das sind die Männer natürlich noch deutlich mehr, 27 insgesamt. Und bei den Frauen 13, also dann schon deutlich kleiner. Größter Name sicher Fenella Langridge.
Mhm. Die auch schon lange in Australien und Neuseeland da unterwegs ist, ich glaube. Schon seit vergangenem Jahr, die hat da quasi ihren Zweitwohnsitz mittlerweile.
Ja.
Gute Vorbereitung, die braucht sich nicht mehr in die Zeitumstellung anpassen.
Ja. Und ansonsten, wen haben wir noch? Justin McCauley, auch immer interessant. Wen kann man noch nennen?
Ja, wir haben Alanis Siffert aus der Schweiz.
Ja.
Aufstrebendes Talent, so würde ich sie mal nennen.
Ganz genau.
Hat letztes Jahr, jetzt muss ich einmal kurz zählen, 5, 9 Rennen gemacht. Hat davon 4 gewonnen und war 5-mal Zweite.
Ja.
Also besser kann es eigentlich gar nicht laufen.
Aber hilf mir mal, ist das ihre erste Langdistanz?
Das ist ihre, nein, sie hat bei der Challenge Almere im vergangenen Jahr den zweiten Platz belegt.
Siehste. Was ich aber weiß, ist, dass der Kollege Simon Müller sich beschäftigt hat mit Kandidaten. Ist immer so ein Steckenwert von mir. Triathlon-Wetten finde ich immer wieder spannend, weil jetzt die bei Wettanbietern arbeiten, mal kurz weghören. Da arbeiten, glaube ich, Leute, die Quoten festlegen, die nicht wirklich immer einen Plan davon haben, wer wirkliche Geheimtipps sind. Also mach mal, man kann nicht bei jedem Triathlon wetten, aber bei ganz großen Veranstaltungen, guck mal bei den Wettanbietern so auf die Quoten. Also gerade bei den Olympischen Spielen war es gerade wieder kurios. Es gehört natürlich immer noch so ein bisschen Glück dazu, aber so die Top-Favoriten, Top-Favoriten jetzt, gerade wenn man auf Olympia geht, bei Alex Yee war nichts zu verdienen, ne? Da war klar irgendwie, das ist Top-Favorit, aber schon bei Laura Lindemann oder bei Lisa Tertsch oder so, konnte man schon richtig, richtig gute Quoten kriegen.
Bei Matt Hauser wahrscheinlich auch.
Ja, also solche Namen, da habe ich nämlich haben wir gesagt, Simon, guck mal bitte dir Leute an, wo es gut sein könnte in diesem Jahr, dass nicht, dass man jetzt schon noch nie von denen gehört hätte, aber dass da schon was bei rumkommt. Und dann hat er sich auf den unterschiedlichen Distanzen verschiedene Kandidaten angeguckt, von denen er sagt, da mal genauer hingucken und nicht überrascht sein am Ende, wenn da Podiumsplatzierungen oder sogar Siege bei rauskommen. Und auch da war es nämlich so. Das ist, lange Rede, kurzer Sinn, Alanis Siffert, eine der Kandidatinnen ist, die da vorgestellt wird in der Geschichte. Und mit Tanja Neubert hat er schon Gold richtig gelegen, wenn ich mich da an Abu Dhabi erinnere, an das Mixed Relay-Rennen, an ihre Leistung da. Ja, also, da mal mit reingucken, aktuelle Ausgabe der Triathlon, da steht es auf jeden Fall schwarz auf weiß. Wir haben es schon vorher gesagt. Ja, also, da geht's los in Neuseeland Und ja, was kann man dazu sagen? Stichwort Ironman. Erstes Ironman-Rennen der Saison. Ironman ist schon länger, aber ich fand das nochmal einen interessanten Punkt. Hat eine eigene Schuhliste jetzt nochmal rausgegeben. Also keine eigene Liste, sondern es sind ja, nachdem Wildwuchs entstanden war, bei Schuhen ausgelöst, damals durch Nike und die Carbon-Sohle und so weiter, wurde ja vom Weltverband der Leichtathletik relativ schnell das eingebremst, was erlaubt ist und was nicht. Und der Weltverband der Triathleten, World Triathlon, hält sich daran, adaptiert diese Dinge, aber es wird natürlich auch immer wieder neu geguckt, noch so, was ist erlaubt und was nicht. Prototypen, da gibt es dann unterschiedliche Bestimmungen. Es gab immer mal so Fälle wie die Schuhe von Gustav Iden zum Beispiel auf Hawaii und so weiter, die aber alle abgeklärt waren mit dem Veranstalter und so weiter. Das war alles bis als rechtens gewesen, alles innerhalb der Bestimmungen. Aber es gibt jetzt eine Liste von Schuhen, die man bei Ironman-Rennen nicht tragen darf.
Ja, du hast die Schuhe von Gustav Iden angesprochen. Damals gab es diese Liste noch nicht.
Nee.
Und sie wurde quasi erst danach eingeführt, aber der World Triathlon, also der Weltverband, orientiert sich quasi an den Bestimmungen von World Athletics, also dem Leichtathletik-Weltverband, und Ironman adaptiert diese Liste einfach und hat sie jetzt geupdatet.
Genau. Und was ich nur zu den Schuhen von Gustav Iden sagen wollte, es war jetzt nicht so, dass er die Rennveranstalter überrumpelt hätte, sondern die waren quasi genehmigt, sozusagen, als Modell. Aber auch nur kurze Zeit. Danach kam die Liste. Genau. Lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt nämlich jetzt ein paar Modelle, gibt es auch auf unserer Website, haben wir dazu einen Artikel gehabt und man kann sie auch finden. Fand ich aber interessant. Warum erzähle ich das? Weil dann natürlich ein paar Modelle drauf sind, wo man sich das schon denken konnte oder wo es schon länger so war, nämlich durch diese maximale Sohlenhöhe von 40 Millimetern. Da muss man aber allerdings gucken, wo ist die? Man darf sich nicht nicht von der Optik des Schuhs, in die falsche Richtung leiten lassen. Es gibt wirklich Schuhe, die da würde man sagen, die sind auf jeden Fall verboten. Die sind es aber nicht, weil diese Messung, da wo sie stattfindet, da darf sie nur 40 Millimeter.
Bei 12 und bei 75% der Sohlenlänge.
So, das hast du schön gesagt. Gut, ja, dass ich mit dir hier das mache, wenn du da Ahnung von hast. Und lange Rede, kurzer Sinn, es sind aber darunter zum Beispiel, wenn man jetzt mal guckt, bei Asics zum Beispiel sind Schuhe wie der Nova Blast 4 und der Nova Blast 5.
Was mich überrascht hat, weil das sind ja so eigentlich so normale Daily Trainer,
Allrounder, wo du einfach sagen würdest, und der Nimbus übrigens
auch. Und die sehen auch nicht so hoch aus.
Also der alte, den neuen habe ich noch nicht, also der von jetzt, aber im letzten Jahr, also quasi wirklich, maximal Cushioning-Schuhe, so, ne, also richtig maximal gedämpfte Schuhe, wie beim Nimbus, oder jetzt eben dann bei Nova Blast ist ja eigentlich so ein Zwischending.
Ja.
Und super, super beliebt auch bei Triathleten, die dann sagen, ja, okay, da ist jetzt, da habe ich genug Schaum, genug Reaktivität und so weiter, aber das sind jetzt keine maximal gedämpften Schuhe, sondern kann man auch für schnelle Einheiten nutzen und so weiter. Ich finde den auch super, habe den auch schon gehabt. Da lohnt tatsächlich auch mal ein Blick eben auf diese Liste, weil das ist so ein Schuh, mit dem man nicht unbedingt gerechnet hat. Saucony genau das gleiche, Kinvara Pro nicht erlaubt, New Balance, Fuel Cell, Supercomp Trainer. Und bei Adidas gibt es eine ganze Reihe, nämlich eigentlich alles, was mit Prime X zusammenhängt, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es alle sind, aber Adizero Prime X, Adizero Prime X Strung und Adizero Prime X 2 Strung. Unter anderem hat mit einem von diesen Schuhen, ich glaube mit dem ganzen Mal X Strung, hat Patrick, oder war es der Zweier? Gefährliches Halbwissen, aber den hat Patrick Lange in Israel getragen damals, als er da sein Personal Best, glaube ich, aufgestellt hat.
Ich glaube, bei der Challenge Rot einmal auch.
Das kann auch sein, aber
ich glaub,
war nicht in Israel schneller?
Im gleichen Jahr war das. Ja, in Israel war er schneller.
Ja, deswegen Personal Best damit aufgestellt. Die Schuhe, die er jetzt übrigens trägt, diesen Adidas Superschuh, den darf man tragen.
Ja.
Der hat haben sie genügend abgeschmirgelt davon, dass er nicht so viel Schaum hat. Also das nur mal so als kurzen Einwurf. Guckt in euren Schuhschrank und guckt auf diese Liste. Muss man natürlich sagen, was wird passieren?
Es sollen Stich stichprobenartig Kontrollen gemacht werden.
Ja, das hätte ich jetzt auch gesagt an Ironman Stelle. Wenn sie sagen würden, so ja, wir kontrollieren das aber nicht, dann würde diese Vorgabe keinen Sinn machen. Aber ich glaube, in allererster Linie ist das erstmal eine Selbstkontrolle, die man dann quasi ja mit sich ausmachen muss, wo man sagen kann, irgendwie so, ja, das ist jetzt halt gegen die Regel. Ziehe ich den an, den Schuh oder nicht? Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass man wegen seiner Schuhe rausgezogen wird, schätze ich in der Praxis als relativ gering ein. Aber naja, man muss es ja nicht machen. Wenn es festgeschrieben ist, dann ist es festgeschrieben. Dann sollte man sich auch daran halten, auf jeden Fall. Gibt ja auch sehr, sehr, sehr schnelle Schuhe, mit denen man regulär unterwegs sein kann. Das Patrick Lange Beispiel haben wir gebracht und ein anderes Beispiel, da muss ich mal einmal noch mit, ich muss mal mit jemandem darüber sprechen. Eigentlich wollte ich letzte Woche mit Frank schon darüber gesprochen haben, aber wir haben uns mit dem Race Ranger so verquatscht, dass ich da nicht mehr zugekommen bin. Deswegen musst du das heute mit mir hier austragen. Ein neuer Weltrekord im Halbmarathon wurde aufgestellt vor zwei Wochen und der war so krass, dass ja schon davon gesprochen wird, ob das überhaupt eine der krassesten Sportleistungen überhaupt ist, weil es ist dem 24-jährigen zweifachen Cross-Weltmeister Jakob Kiplimo gelungen, den bisherigen Weltrekord um 48 Sekunden nach unten zu schrauben, auf nun 56,42. Halbmarathon. Das ist sowas von krass, dass mir so Gedanken durch den Kopf gegangen sind, irgendwie so. Naja, erstmal, man muss dann natürlich dann immer gucken, wie schnell ist das überhaupt? Ne? Und ich finde das ist immer so abstrakt. Das ist eine Pace von 2 Minuten 41 pro Kilometer. Und da habe ich dann auch, ich habe Simon mal gefragt, ich habe so, Simon, was glaubst du, wie weit könnte ich laufen mit der Pace? Und dann hat er gesagt, naja, ich will dir nicht zu nahe treten, aber ich tippe mal, du schaffst keine 200 Meter. Und das ist, da sagt man erstmal so, ja, Mann, das ist ja also 200 Meter. Also, aber nein, es ist einfach so unfassbar schnell. Also wir haben ja damals in Nizza haben wir diese Patrick Lange Pace Challenge gemacht und da sind wir haben wir ausprobiert, wie weit kommt man?
Das war 3:30.
3:33. Ja, um eben unter die 2:30 im Marathon zu kommen. Und das war brutal. Es war brutal und das ist ja Pipifax quasi hier zu diesen 2:41. Und das finde ich so brutal schnell. Und es gibt auch eine Begegnung zum Thema Triathlon, denn Kiplimo hat jetzt gesagt, okay, das war das jetzt vorerst mein letztes Rennen. Sein nächstes Rennen wird der London-Marathon sein, von dem wir ja wissen, dass Alex Yeda auch am Start ist. Und es wird jetzt spekuliert und diskutiert, ob Kiplimo wohl der erste Mensch wird, der regulär einen Marathon unter 2 Stunden laufen wird. Es wird sein erster Marathon sein, deswegen muss man das natürlich mit einem Fragezeichen versehen, aber alle Tools, die man so nehmen kann, um hochzurechnen, weil man natürlich auch nicht einfach stumpf sagen kann, ich zähle hier Halbmarathon mal plus Halbmarathon ist Marathon, sagen voraus, dass er das locker schaffen kann. Also locker ist immer dann mehrere Sekunden, ne? Aber das ist, das hypt mich noch so ein bisschen mehr. Ich finde das sowieso schon sehr, sehr spannend, auch eben wegen Alexi. Aber ich glaube, da liegt was in der Luft.
Ja, ich sag mal so, London ist ja nicht der schnellste Marathon, den es jetzt so gibt. Also
habe ich auch gesagt, aber ist auch schon mal der Weltrekord gefallen.
Ja, ja. Aber das ist auch schon ein bisschen her, würde ich sagen.
Ja, aber.
Und natürlich, wir hatten Calvin Kiptum, der ja leider tragischerweise verstorben ist und ja immer noch den Weltrekord hält mit 2 Stunden und 35 Sekunden in Chicago. 35 Sekunden sind natürlich immer noch eine Menge. Oder
der wäre natürlich dann auch ein Kandidat gewesen, von dem man gesagt hätte.
Er wäre auf jeden Fall der Kandidat gewesen, wo man gesagt hätte, er läuft auf jeden Fall in seinem Leben noch unter 2 Stunden. 56 Minuten oder 48 Sekunden waren es, die er verbessert hat, also auf dem Halbmarathon, sind ja Welten.
Ja, genau. Und nicht nur das, also nicht nur die Endverbesserung ist krass, sondern er hat halt unterwegs auch noch in 40.07 auch noch eine Weltbestzeit für 15 Kilometer aufgestellt. Und auch wenn du dir, die habe ich jetzt allerdings die Zahlen nicht im Kopf, wenn du dir guckst, wie schnell er den ersten Zehner und den zweiten Zehner gelaufen ist. Also die bei der 20, bei 20 Kilometern ist er durchgegangen mit 53,42. Also er ist tatsächlich am Ende noch ein bisschen langsamer geworden. Den sicheren Sieg und natürlich auch den schon fast irgendwie so die Weltbestzeit auch und den Weltrekord irgendwie vor Augen. Aber unfassbar. Also ich meine, es waren auch ideale Wetterbedingungen. Es war, soll, also nur das, was man so dann gelesen hat auch und was der Verband gesagt hat, windstill. 13 Grad, weiß man ja, ist so die perfekte Lauftemperatur eigentlich. Ich meine sogar, dass das damals bei Kipchoge, bei diesem Laborversuch in Wien sogar auch, dass sie das angepeilt haben, meine ich. Das so in diesem Bereich. Ja. Böse Zungen haben sofort gesagt, es gibt Videos davon, kann man sich angucken, dass das Zeitfahrzeug, also der vorwegfahrende, wo die einfach die Zeit angezeigt wird, teilweise sehr, sehr, sehr nah dran war. Das muss man einfach, das kann man nicht ignorieren, das ist tatsächlich so. Aber da habe ich mir auch sagen lassen, dass das gar nicht ungewöhnlich ist, also dass das bei vielen Laufveranstaltungen so ist, dass er halt relativ nah dran fährt. Und da muss man sich natürlich überlegen, so als, sagen wir mal, als Laie, Triathleten wird das sofort einleuchten, aber ich meine, die laufen natürlich aber auch über 20 km/h. Da ist natürlich, spielt der Windschatten eine Rolle. Ja. Ne? Das ist dann auf jeden Fall schon was. Soll aber diese Wahnsinnsleistung nicht schmälern, ist einfach wirklich, wirklich beeindruckend. Und ich kann nur raten, guckt es euch an, wenn man perfekte Lauftechnik sehen will, dann muss man einfach diese seitlichen Aufnahmen, ist einfach unfassbar. Und wenn man sich dann vorstellt, wie schnell das ist, also wirklich Sprint, Wahnsinn. Also für normale Population.
2,41, also 2,41 pro Kilometer für 21 Kilometer. Also wenn du ein sehr guter 1000-Meter-Läufer bist, so kein Profi, so, aber schon gut dabei, dann läufst du vielleicht so eine 2,35. Und der läuft das Tempo einfach dann noch 20 Mal. Also, dass ich das vorzustellen, manche Leute sind mit dem Rad nicht so schnell.
Ja. Also, es ist einfach krass. Ja. Wie gesagt, und jetzt sind wir gespannt, wo geht die Reise hin? Denn wir haben ja diese interessante Situation im Triathlon, dass es ja Profiläufer gibt, die in den Triathlon gewechselt sind, so wie Alex hier oder Morgan Pearson, so, ne? Die dann halt tatsächlich jetzt dann, sage ich mal, die anderen Sportarten so gut gelernt haben, dass sie wiederum zur Triathlon-Weltspitze dann aufschließen konnten erst und sie dann übernehmen konnten im Fall von Alex Yee, wenn ist einfach das Maß aller Dinge als Olympiasieger. Und da wird es jetzt wirklich spannend, dann nochmal wirklich diesen Rückschluss zu sehen. So, da bin ich sehr, sehr gespannt, wofür es dann da wohl reichen wird. Das
fast wie mit den Norwegern und den Wechsel auf die Kurz- und Langdistanz.
Ja, das ist ja vor allen Dingen, man muss sich ja auch darüber klar werden, das ist mir dann auch wirklich erst, ich habe mir dann nie Gedanken drüber gemacht, dass ja bei der Zeit, die da unterwegs sind, das auch bedeutet, dass die im Halbmarathon ja auch das Thema Verpflegung noch keins ist. Weil ich meine, wenn du keine Stunde unterwegs bist, dann musst du auch nicht groß nachtanken.
Nö.
Brutal. Und ich meine, selbst im Marathon, wo sich unser einer, weiß ich, wie viel Gedanken darüber machen muss, wie viel Gels pro Stunde man sich dann reindrücken kann und wo man die überall hinstopft, das fällt für die aus, ne? Ich meine, das ist halt einfach mal hier so ein Schluck und da ein Schluck und dann reicht das.
Ja gut,
klar, beim Marathon wird es natürlich ein Faktor, da muss man schon mal irgendwie ein bisschen was nachwerfen, aber ja nicht mal ansatzweise das, was wir da machen müssen.
Also nee, ich weiß auch nicht, wie das bei dem Tempo, wie das mit der, mit Schwellenleistung und so zusammenhängt, wo da die Zonen von den Läufern sind. Aber also, naja, fast eine Stunde ist ja das Tempo durchgelaufen, also wird seine Schwelle schon so bei 2,45 liegen.
Ach, es ist fantastisch. Aber ich finde, da wird dann wirklich, wirklich, wirklich der Unterschied deutlich zu, ja, was die Weltspitze imstande ist zu leisten. Und wie weit das von, es ist ja auch gut so, ne? Aber es gibt ja immer so in anderen Sportbereichen oder so, ich sage immer, ich nehme mal das Beispiel Fußball irgendwie so, ne? Da will ich jetzt auch sagen, ich war ewig lange unterklassiger Torwart, Jahrzehnte, da will ich sagen, okay, wenn da, weiß was ich, nimm irgendeinen, der schießt 10 Mal aus 15 Metern aufs Tor, da will ich schon sagen, die, da müssen nicht zwangsläufig alle 15 drin sein. Ja. Da kann man mal einen von halten. Aber man kann nicht versuchen, da 1 Kilometer mitzulaufen. Das geht auf gar keinen Fall. Das wird hier eindeutig, wenn man sich die Zahlen anguckt.
Ja. Absurd.
Ja, schönes Ding auf jeden Fall. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, in welche Richtung das geht. Gott sei Dank geben uns die Pros auch noch ein bisschen was zu gucken, gerade im Internet und YouTube und Strava kann man überall verfolgen, wo so die letzten Einheiten sind und wie geschliffen wird, sind ja unterschiedlich offen, aber so die üblichen Verdächtigen, Sam Long, Linus Sanders, die Norweger versorgen uns gerade da mit vielen, vielen, vielen guten Sachen. Und ja, vielleicht sagen wir es einfach nochmal kurz. Wir haben gesagt, die neue Triathlon ist am Kiosk. Du hast dich mit den Norwegern beschäftigt.
Mhm.
Erzähl, was ist deine Erkenntnis nach dem Deep Dive?
Naja, wir haben das natürlich an dem großen imaginären Bild des Hype Trains festgemacht und natürlich die Norweger waren die Männer der Stunde der vergangenen Jahre und im letzten Jahr ist das alles so ein bisschen, ja, ist der Hype Train ein bisschen entgleist und jetzt soll ja neuer Fokus gefunden werden. Die waren jetzt auch schon ganz lange in Nizza, haben sich schon auf die WM vorbereitet, haben den Kurs abgecheckt. Ich glaube, sogar einen Monat lang waren die da oder sogar noch länger.
Ja, über. Ich glaube, 5 Wochen sind sie jetzt da, ja.
Und jetzt muss der Hype Train natürlich wieder in die Spur finden.
Ja, ich finde es auch wirklich interessant, dass da auch nicht lange rumgelabert wird, sondern wird einfach gesagt, das ist Revenge-Jahr. Also einfach sagen, die sind beide so unfassbar unzufrieden und Gustav Iden ja sogar noch länger, schon eigentlich 2 Jahre Totalausfall. Und also heiß ist, glaube ich, gar kein Ausdruck. Ich bin wirklich echt gespannt, wofür das gut wird.
Ja, wo natürlich Jahr. Bei mir auch, ich habe mir immer die Frage gestellt, wie viel Bock hat Christian Blumenfeld noch auf Triathlon? Und weil, wenn man sagt, okay, ich werde jetzt nochmal Olympiasieger in Paris und dann gehe ich in den Radsport, dann kann es ja, können die Ambitionen ja im Triathlon nicht mehr so groß sein. Klar hat Hawaii noch nicht gewonnen, aber dann ist ihm das wahrscheinlich dann auch egal. Und dann war er aber mit seinem Olympia-Ergebnis so unzufrieden, dass er dann gesagt hat, nee, ich gehe noch nicht in den Radsport. Ja. Aber nur, weil er mit seinem Olympia-Ergebnis unzufrieden war. Und Los Angeles ist für ihn immer noch ein Faktor. Und
Ja. Das ist vielleicht aber auch genau das, was man dann braucht, wenn man es gewohnt ist, irgendwie immer nur zu gewinnen, ne? Und der ist halt einfach, der hasst es zu verlieren. Ich weiß, es gibt diese wunderbare Stelle in einem Lionel Sanders Video, wo er gefragt wird, war denn noch die Frage? Auf jeden Fall wird er angesprochen auf seine Niederlage damals in Milwaukee gegen Jan Frodeno. Ja. Da bricht er fast das Interview ab und sagt so, ganz schlechte
Frage.
Das ist der schlimmste Tag meines Lebens gewesen. Weil er genau wusste, Jan Frodeno hat wahrscheinlich, nee, nicht nur wahrscheinlich, sondern es war klar, dass das letzte Aufeinandertreffen wird. Richtig? Jan Frodeno war klar, er beendet seine Karriere. Das war nochmal, und Christian Blumenfeld kommt nicht zur WM. Das war quasi klar, da ist quasi so, da wird es nochmal ausgefochten sozusagen. Oh, und da hat er richtig zu knabbern dran gehabt. Und das war nur das eine Rennen, nur in Anführungszeichen so, ne? Und dann könnte man jetzt sagen, ja, gegen Jan Frodeno kann man ja mal verlieren, so. Das ist jetzt auch anderen schon passiert. Vielen. Und jetzt ist aber quasi ja das komplette Saisonziel den Bach runtergegangen. Und ja, das wird interessant. Ich glaube, die nehmen wieder Fahrt auf. Und wir werden es schon sehr, sehr bald sehen. Klare Struktur, auch da. Ironman Pro Series, da muss es nochmal ran.
In Oceanside geht's rund.
Ja, das wird spektakulär. Ja, also, wie gesagt, einmal, das ist das große Titelthema. Ansonsten, was haben wir noch gemacht? Einfach mal kurz für einen Überblick noch. Wir haben eine schöne Analyse, Sitzposition, welche Haltung passt zu mir? Also einfach mal geguckt, was sind so die, in Anführungszeichen, häufigst gesehenen Positionen bei den Profis, die ja total auseinanderliegen können. Sieht halt alles komplett unterschiedlich aus. Und Lars hat sich mal damit beschäftigt, was ist eigentlich was für wen? Also welche Voraussetzungen braucht man und was macht welche Position? Schnell können viele Positionen machen, aber es ist natürlich ein sehr individuelles Ding. Von daher lohnt sich das auf einmal, sich da mal bewusst zu machen, bevor man irgendwie an seiner Position was ändern will oder irgendwas anstrebt, was vielleicht gar nicht zu einem passt. Einfach mal zu checken, was passt zu wem. Ich habe mich mit dem Thema Gebrauchtkauf beschäftigt. Gerade bei jetzt gerade ist, ich sag mal, eine gute Zeit noch, um über gebrauchte Fahrräder nachzudenken. Einfach deswegen, weil ja der letzte große Technologieumschwung mit der Scheibenbremse noch nicht Ewigkeiten zurückliegt, sagen wir mal so. Also so gut, so 10 Jahre ungefähr, da vor rund 10 Jahren ging es los mit den ersten Rädern. Jetzt natürlich, alles was neu ist, ist natürlich Scheibenbremse. Aber die alten Schätze, die kommen auf den Markt. Und das sind Räder, die vor wenigen Jahren noch wirklich High-End waren und die jetzt aber ja verkauft werden sollen. Und da kann man wirklich entweder da zuschlagen, wenn man sagen kann, irgendwie so, ja, ich halt's wie Gustav Iden, so, der ja auch immer sagt, er hätte sich nicht groß beschwert, wobei er jetzt in Nizza freut er sich über seine Scheibenbremse, aber ich sag mal so, beim normalen Triathlon wäre es ihm wurscht gewesen. Und vielleicht kann, das muss man mal für sich überlegen, ob das nicht was sein könnte. Und solche Gedanken kann man sich dann schon mal machen. Und bei den aktuellen Radpreisen kann man ja mal drüber nachdenken, ob nicht ein gebrauchtes vielleicht eine ganz gute Wahl ist, um sich auch tatsächlich abzugraden, dann mit einem Anführungszeichen neuen Rad. Also jede Menge tolle Themen. Fand es eine richtig gute Ausgabe. Bin noch ein bisschen beeinflusst, gebe ich zu. Aber vielleicht geht euch das ja auch so. Guckt mal rein. Da ist auf jeden Fall für jeden was dabei. Und wir haben die Stunde überschritten. Und das ist für uns das Signal, wir machen Feierabend. Das steht so im Trainingsplan. Eine Stunde Podcast stand bei mir heute.
Ja, lit.
Ja, auf jeden Fall. Genau. Also, Jan, vielen Dank.
Gerne, gerne.
Wir machen Deckel drauf für heute und beobachten weiter, wer, wie, wann in die Saison startet. Und dann geht es auch bald los.
Ja.
Also, reingehauen.
Macht's gut.
Bis dahin.
Tschüss.